Willkommen zum Hype Podcast, Folge 190. Heute mit Dirk Höring, Gründer und CEO von Commerce Tools. Heute ist Donnerstag, der 24. März 2022. Unser Thema heute. Der Onlinehandel hat sich in den vergangenen 10 Jahren enorm verändert. Neben dem Aufbau eigener Online-Kapazitäten ist es für Unternehmen heute wichtig, direkte Kundenbeziehungen zu unterhalten. In einem Kontext, in dem Google, Apple, Meta und Amazon die Kundenbeziehungen beherrschen und als Gatekeeper zwischen Kunden und Unternehmen stehen, denken viele Firmen darüber nach, eine Alternative zu Amazon aufzubauen. Diese Alternative bietet unser heutiger Gast. Er hat sein Unternehmen Commerce Tools im Jahre 2006 gegründet und er setzt Commerce-Systeme ein, die von vielen Konzernen wie H&M, AT&T, also AT&T, Audi, Volkswagen, BMW, Lego, Rewe, Danone oder Chronext die nötige Flexibilität geben. Wir sprechen über das Metaverse, wir sprechen über die Verschmelzung zwischen der digitalen Welt und wie wichtig es ist, seine eigene Webseite mit funktionierender Technologie am Leben und lebendig zu halten. Eine Folge für alle, die sich für E-Commerce interessieren und die sich aus dem Amazon-Ökosystem verabschieden möchten bzw. nach einer Alternative suchen. Und ich begrüße ganz herzlich Dirk Höring. Herzlich willkommen, Dirk. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
Du bist Gründer und CEO von Commerce Tools, ein E-Commerce-Unternehmen bzw. ein Unternehmen, das Tools für E-Commerce herstellt. Und wir wollen heute genau darüber sprechen, wie man nämlich sein Unternehmen in die Lage versetzt, im Internet besser zu handeln. Ihr habt das Unternehmen 2006 gegründet, seid aber deutlich später an den Markt gegangen. Woher die Verzögerung?
Ja, als wir 2006 damit angefangen hatten, da gab es natürlich ein bisschen Vorgeschichte dazu. Wir hatten in den Jahren davor uns schon im Agenturgeschäft probiert und zum Teil auch auf der Softwareherstellerseite. Freunde von uns hatten damals ein E-Commerce-Unternehmen gegründet, das dann auch Marktführer wurde. Das war die Hybris. Das wurde dann später an die SAP verkauft und wurde zu deren Commerce-Lösung. Da waren wir viele Jahre in deren Umfeld unterwegs, hatten eine Agentur, das war so 2001, 2002, aufgebaut für Commerce-Projekte, hatten unter anderem für Puma und andere die ersten großen Online-Shops gemacht. Und dann 2006 hatten wir überlegt, ob wir nicht versuchen sollten, den Schritt in die Cloud zu gehen. Das war noch in der sehr frühen Phase. Klar, Salesforce, einer der Pioniere, die schon um 2000 rum dort Schritte im Bereich CRM gemacht haben. Wir haben uns nicht gefragt, ob wir das Ganze auch im Bereich E-Commerce-Software für Enterprise machen können. Und so kam es dann zu Commerce Tools in 2006. Und die ersten Gehversuche waren so, dass wir gesagt haben, wir haben weder die Zeit noch die Mittel, das Rad komplett neu zu erfinden und alles neu zu bauen. Warum nehmen wir nicht bestehende Technologien und versuchen die in einer Art Cloud-Infrastruktur zu betreiben? Das sah auch noch sehr anders aus, als sich das vielleicht Entwickler oder IT-Entscheider heute vorstellen müssen, weil da gab es noch kein AWS, kein GCP, sondern Cloud. Dynamische Cloud sah so aus, dass wir mit unseren alten Autos wöchentlich Hardware zum Rechenzentrum gefahren haben, um die Elastizität abzubilden. Wirklich? Ja, wir hatten über einen frühen Investor Business Angel, der mal der Vorstand von HP war, einen sehr guten Kontakt zu Fujitsu, konnten da sehr günstig Hardware einkaufen und hatten unter anderem den Red Bull Online-Shop damals betrieben. Das war dann zu der Zeit, wo sie auch ins Formel-1-Business eingestiegen sind und haben dann gelernt, was unerwartete Lastspitzen sein können und mussten dann immer sehr, sehr schnell irgendwie reagieren. Kurzum haben wir aber nach 4 Jahren einfach gesehen, dass der Ansatz, den wir da gegangen sind, nicht Cloud-Software, also sogenannte On-Premise-Software herzunehmen und daraus versuchen dann echte Cloud-Technologie zu bauen oder iterativ dorthin zu gehen, dass das einfach nicht den gewünschten Effekt hat. Das fühlte sich irgendwie so an, als wenn wir irgendwie ständig Wasser in eine Tonne rein schaufeln, die unten aber irgendwie ein kleines Loch hat. Mhm. Und dann haben wir 2010 das sogenannten Pivot eigentlich gehabt und uns hingesetzt und gesagt, okay, das war es jetzt nicht. Ja, es war eigentlich zu gut, um aufzuhören und zu schlecht, um weiterzumachen. Und wenn wir jetzt nochmal auf der grünen Wiese anfangen würden, wie würden wir denn jetzt mit dem ganzen Wissen aus den letzten 10 Jahren im Bereich Commerce eine Plattform komplett neu bauen? Und das haben wir dann angefangen, weil wir dachten, okay, so viel, also es kann schief gehen, aber die Absprungbasis war auch nicht so hoch bisher auf der unternehmerischen Seite, dass wir gesagt haben, das ist für uns, die Chance ist größer als das Risiko, lass uns das versuchen. Mhm. Und so sind wir dann 2011 mit der Entwicklung gestartet und 2013 ist dann die Brücke tatsächlich live gegangen. Und insofern dieses 2006 zu 2013, also wir haben da nicht irgendwie 6-7 Jahre entwickelt, so war es nicht, sondern wir haben tatsächlich 3 Jahre oder 2,5 Jahre in die Entwicklung gesteckt und sind dann 2013 an den Markt gegangen.
Genau. Wo du das so gerade begründest, da denke ich immer, wenn man Lebensläufe eingeschickt hat, früher, dann hieß es ja immer, pass auf, dass keine Löcher im Lebenslauf sind. Da musste immer diese geraden Karrieren haben. Und alles, was irgendwie mal ein halbes Jahr Auszeit war, das galt dann gleich als Loch im Lebenslauf. Das hat sich auch geändert mittlerweile. Die Unternehmen achten auf Menschen mit Reifenentwicklung, nicht unbedingt immer mit Gradlinienentwicklung. Deswegen, also ich habe das jetzt auch gar nicht als Loch in eurem Lebenslauf, in eurem Unternehmenslebenslauf gewertet. Aber interessant ist, was dann nach 2013 passiert ist. Ihr seid nämlich mittlerweile ein Unicorn. Ihr habt eine Bewertung von 1,6 Milliarden Euro. Ihr habt einen Umsatz, ihr kratzt gerade daran, in den nächsten Wochen und Monaten könnte es wahr werden, von 100 Millionen. Ihr habt euch in den vergangenen Jahren jeweils verdoppelt und ihr habt in mittlerweile 6 Finanzierungsrunden, glaube ich, 308 Millionen Dollar eingenommen in der Größenordnung. Und die letzte Runde war, glaube ich, 2021, September, 120 Millionen in einer Series C. Und da sind Investoren dabei wie Excel beispielsweise, die ganz früh in Facebook investiert haben. Also eine wirklich steile Reise, beeindruckende Kundenzahl, 250 Kunden, AT&T, Audi, Volkswagen, BMW, Lego, Rewe inklusive Flink, Danone, Cronext und so weiter. Also hat sich gelohnt, nicht mehr die alten Platten für Red Bull durch die Gegend zu fahren, sondern auf die Cloud zu gehen, oder?
Ja, es war eine gute Lernerfahrung aber, die wir da damals hatten, aber tatsächlich gesehen haben, was sind die Anforderungen oder auch die Vorteile, die eine echte Cloud für Großkunden mit sich bringt, wenn man da einfach überall auf der Welt Fernsehübertragung irgendwo halt hat und die Leute stürmen dann in die Online-Shops rein. Wie muss man sozusagen damit umgehen und wie kann man da vorbereitet sein? Weil die Hardware, die wir da rübergefahren haben, die möchte man ja nicht durchgehend mieten, ne? Weil diese Lastspitzen, die hast du vielleicht alle paar Wochen mal. Und so sind wir, ich glaube, dass diese Lernkurve und die Erfahrung, die wir da gesammelt hatten, hinterher möchte ich die nicht missen oder weiß auch nicht, ob wir ohne die jetzt dahin gekommen wären, wo wir heute sind.
Mhm. Lass uns über das reden, was unser Publikum wahrscheinlich am allermeisten interessiert, nämlich wie betreibe ich einen erfolgreichen, skalierbaren Webshop, der eben nicht in die Knie geht, wenn die Lastspitzen kommen und warum sollte ich das, und lass uns bitte mit dieser strategischen Frage beginnen, warum sollte ich das denn selber machen? Wenn wir mal die Uhr 5 oder 10 Jahre zurückdrängen, da war das coolste aller Sachen, die man machen konnte, seine eigenen Produkte bei Amazon ins Lager zu legen und dann konnte Amazon das in kürzester Zeit den Leuten nach Hause bringen. Das ist ein Stück aus der Mode geraten, weil viele Leute Amazon als babylonische Gefangenschaft wahrnehmen, weil sie sich dort sozusagen datenmäßig ausliefern und sie genau wissen, dass Amazon erfolgreiche Produkte super schnell nachbaut. Je erfolgreicher ich bin, desto eher werde ich nachgebaut. Ist das die Beobachtung, die ihr auch macht? Seid ihr also ein Stück Amazon-Befreier?
Ich in Teilen vielleicht ja. Ich glaube, dadurch, dass wir vor allem größere Mittelständler und Großkonzerne bedienen, war das schon immer ein Anspruch bei den Unternehmen da, dass die eine direkte Kundenbeziehung haben oder auch in der Lage sind, eigenständig ihre Geschäfte durchzuführen. Aber natürlich war es so, dass eigentlich jeder Markenhersteller in den letzten 10 Jahren über Amazon oder andere Marktplätze zusätzlich versucht hat, Absatz zu schaffen. Und natürlich ist man dort in einer gewissen Gefangenschaft da drin und man muss ja auch sehen, dass man das Geld, das man Amazon in die eine Tasche steckt, das eventuell aus der anderen Tasche rausgezogen wird und gegen das eigene Geschäftsmodell verwendet wird langfristig. Und kurzfristig mag man da seine unternehmerischen Ziele erreichen, langfristig ist die Frage, ob man eher den Wettbewerb noch stärker macht. Ich glaube aber, dass noch ein anderer Faktor gerade in den letzten 3-4 Jahren noch relevanter geworden ist und das ist die direkte Kundenbeziehung. Dem Aufbau der eigenen Online-Kapazitäten ist ja auch die Notwendigkeit gestiegen, mit den eigenen Kunden in Kontakt zu treten. Für viele, auch Markenhersteller, ist das ja viele Jahre, zum Teil Jahrzehnte, sind die über den Handel gegangen und wussten relativ wenig über ihre Kunden. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass halt vor allem die GAFA-Unternehmen mehr und mehr...
Also Google, Apple, Facebook, Amazon.
Mhm. Genau. Und die mehr und mehr die Kundenbeziehung beherrschen. So, und die Frage ist ja natürlich, wenn mein Produkt irgendwann ersetzbar ist und ich aber auch gar nicht in der Lage bin, mehr den direkten Kundenkontakt aufzubauen, weil ich immer irgendwie als Bezahlschranke, es ist vielleicht sogar noch die positive Variante, aber als Gatekeeper zwischen mir und meinen Kunden ein anderes Unternehmen habe, das entscheidet, ob ich mit diesen in Kontakt treten kann, dann ist natürlich langfristig die Frage, wie kann ich überhaupt als Unternehmen mich weiterentwickeln. Und so kam es, dass viele Unternehmen umgedacht haben, gesagt haben, wie können wir direkten Mehrwert für unsere Kunden bieten? Wie können wir von den Kunden lernen? Wie können wir liefern, was die Kunden gerne möchten? Und natürlich ist E-Commerce ein zentraler Teil davon. Da geht es ja nicht nur um die eigene eigentliche Transaktion, sondern Produktinformation und die zusätzliche Kommunikation. So, und in diesem Kontext haben halt viele Unternehmen gesehen, dass sie sich hier anders aufstellen müssen, auch den Online-Kanal, ich glaube so 2010 war häufig noch in den ERP-Systemen der Online-Shop als eine weitere Filiale aufgesetzt, gerade bei den Filialisten so und auch behandelt wie eine Filiale. Die wurde dann bestückt, ähnlich einer Filiale und so weiter. Und heute hat man gesehen, nee, das ist nicht irgendetwas, was daneben steht, sondern eigentlich haben wir hier die ganzheitliche Kundenbeziehung, weil das Unternehmen dann über unsere Webseiten, über die Apps, über andere digitale Kanäle, Social Media und Co., mit uns überhaupt in Kontakt tritt. Und wie müssen wir uns dafür aufstellen, dass wir hier auch die sich regelmäßig ändernden Anforderungen der Kundinnen und Kunden entsprechend bedienen können.
Mhm. Nun, viele Unternehmen, die sich für diesen Weg entscheiden, aus guten Gründen, und die wissen, wie wichtig die Kundenbeziehung ist, die kaufen dann Produkte von Shopify beispielsweise. Seid ihr ein unmittelbarer Wettbewerber, also sozusagen die deutsche Alternative zu Shopify? Ergänzt ihr euch? Wie seht ihr euch selber?
Nee, überhaupt nicht. Auch gar nicht in der Kundenportfolio und Zusammensetzung und auch den Anforderungen. Kann immer sagen, wenn Shopify und wir im gleichen Raum sind, was sehr, sehr selten vorkommt, dann ist einer von uns beiden falsch. Shopify orientiert sich an kleineren Unternehmen. Manchmal kann es auch irgendwie jemand sein, der ein Ladengeschäft hat oder so. Die generell vor der Herausforderung stehen, dass sie online etwas verkaufen möchten. Wie kann ich möglichst schnell irgendwie einen Online-Shop aufsetzen? Wie kann ich überhaupt eine Kreditkartenzahlung akzeptieren? Was muss ich da irgendwo halt machen? Und häufig ist dann Shopify auch die erste Lösung bei diesen Unternehmen. Wir gehen ganz klar auf Großkonzerne. Du hattest vorhin ein paar Namen genannt. Wenn ich jetzt mal irgendwie Kunden, die in den letzten Wochen hinzugekommen sind, noch irgendwie ergänze, irgendwie ein H&M, ein Lululemon, ein Sephora, ein Screwfix, Kingfisher, L.L. Bean, eine Porsche. Da sind wir ja nicht die erste Commerce-Plattform, sondern ersetzen bestehende Systeme, um diesen Unternehmen mehr Flexibilität zu geben. Das heißt, die waren häufig schon, wenn es jetzt nicht Startups sind, 10 Jahre oder länger im Online-Handel unterwegs, haben dort Software eingesetzt, ich würde mal sagen, aus der ersten Generation der Enterprise-Systeme und sind jetzt aber vor der Herausforderung, dass der Markt sich verändert hat. Und was sich verändert hat, ist, dass sie jetzt Flexibilität brauchen, dass sie schneller auf Anforderungen reagieren müssen.
Was heißt das? Kannst du ein paar Beispiele geben? Was heißt Flexibilität? Das haben ja auch viele alte Systeme versprochen.
Ja,
sag mal ein paar Beispiele, dann kann man sich das besser vorstellen.
Ich gebe mal ein ganz, ganz plakatives Beispiel, dass das auch öffentlich ist, dann ist es immer gut nachzuvollziehen. Best Buy, die sind jetzt in dem Fall kein Kunde von uns, ist mir auch wichtig, das immer klarzustellen. Aber Best Buy, Elektronikhändler aus den USA, sowas wie ein Mediamarkt hier in Deutschland, aber noch mal deutlich größer. Die wollten vor ein paar Jahren nur den Add to Cart, diesen Warenkorb-Button auf der Produktseite ein paar Pixel verschieben, weil eine Designagentur meinte, dadurch verbessert sich die Conversion Rate, also mehr Leute würden das einfacher finden, da drauf zu klicken. Ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Da hören ja, glaube ich, auch viele dazu, die mit den Themen da vertraut sind. Würde man sagen, naja, das ist doch ein paar Minuten gemacht. Spätestens am nächsten Tag muss das doch umgesetzt sein. Best Buy hat daran 9 Monate gesessen. Es waren 60 Leute Vollzeit damit beschäftigt. Und es hat, glaube ich, 1,5 Millionen Dollar gekostet. Das ist aber alles noch nicht das große Problem. Das große Problem ist, dass sie in der gleichen Zeit keine einzige andere Änderung umsetzen konnten. Während Amazon, Ja, wir hatten vorhin drüber gesprochen. Ich glaube, eine Änderung alle 2 Sekunden durchgeführt hat in ihrer Plattform.
Warum hat das so lange gedauert?
Weil das System, das dort im Einsatz war, was auch eines von den großen 3 gewesen ist, 15 Jahre lang dort in Betrieb war und aus einer Zeit kam. Man muss ja gucken, wann wurden die Systeme gebaut, die viele heute noch einsetzen. Das ist alles um 2000 rum entstanden. Und dort war die Aufgabe, lass uns einen Webshop bauen. Es gab nur einen Kanal. Mobile Internet hat erst nach 2010 zugenommen. iPhone Launch 2007. Aber in der westlichen Welt waren wir 2010 immer noch bei 1% Mobile Internet Consumption. Und in den Jahren davor ging es einfach darum, wie kann ich einen Webshop machen mit einer Funktionalität ähnlich wie Amazon. Und dann haben wir alle 3-4 Jahre mal irgendwie eine Designänderung gemacht. Du wirst dich vielleicht auch noch an diese Projekte erinnern, dass man überlegt hat, okay, wie sehen jetzt die Screens aus im Büro? Was ist die Resolution? 1024x768? Wie muss irgendwie der Viewport dort sein? Und dann wurde alle paar Jahre irgendwie ein Relaunch gemacht und das war's. Das heißt, die Architektur hat gar nicht vorgesehen, dass ich funktionale Änderungen mache. Was bei Best Buy passiert
aber,
ist.
Aber wenn ich nur ganz kurz nachfragen könnte, Dirk, am Ende ist es doch trotzdem in der Architektur einfach HTML-Code gewesen. Und der HTML-Befehl, den Pixel nach rechts zu schieben, ist ja am Ende trivial. Warum geht es nicht einfach oder
Weil, da machen wir die technische Antwort, sie hatten alleine für die Produktdetailseite, ich glaube, 34 verschiedene HTML-Versionen, um die unterschiedlichen Produkttypen darzustellen, weil das immer mehr und mehr gewachsen ist. Darunter gab es Logikabhängigkeiten. Die Datenbank wurde so groß, dass kein Testsystem später mehr aufgesetzt werden konnte. Und das wurde von Beginn an halt nicht berücksichtigt. Das heißt, alles musste an der Live-Architektur gemacht werden. Und es war die große Sorge da, dass wenn ich an der eine Schraube links, Stellschraube etwas ändere, dass es rechts nicht mehr funktioniert. Und das ist schon so, dass die viele der Systeme da draußen, das ist sozusagen diese monolithische Architektur, nicht dafür vorgesehen waren, dass ich im Quellcode, selbst wenn es nur auf der HTML-Ebene ist, regelmäßig eigenständig Änderungen mache. Ja, sondern häufig war es dann irgendwo mit einem Relaunch verbunden, da ist sehr viel Aufwand dann reingeflossen, um in dem Lastenheft die Anforderungen halt abzubilden. Dann wurde Wasserfall-ähnlich halt irgendwo gearbeitet und dann 2 Jahre später ist dann irgendwie der neue Shop live gegangen. Heute sind wir vor der Herausforderung, dass Unternehmen eigentlich täglich Änderungen rausbringen wollen. Ja, man hat Ideen, wie kann man irgendwie dem Kunden weiteren Mehrwert schaffen oder der Markt verändert sich oder man hat neue Geschäftsmodelle, die man ausprobieren mag. Und gilt es jetzt nicht auf die Softwarearchitektur irgendwo zu warten, sondern die Softwarearchitektur muss eigentlich diese Flexibilität unterstützen. So, und da geht es natürlich jetzt nicht nur darum, einen Add-to-Cart-Button einfach mal zu verschieben, wo man sagen würde, Mensch, das ist ja irgendwie lächerlich, worum es da eigentlich ging. Wie kann denn das sein? Und das ist auch ein Extrembeispiel. Aber wenn es einfach nur darum geht zu sagen, Mensch, wir haben hier einen neuen Produkttypus, der jetzt einfach nicht in die bestehenden Kategorien reinpackt, eventuell ein digitales Produkt oder wir möchten weitere Länder schnell aufschalten oder wie wir es bei Audi und BMW beispielsweise halt haben, wo wir gesagt haben, Mensch, wir mit der Commerce-Plattform, die soll jetzt nicht nur die Apps und die Webshops bedienen, sondern wir wollen auch E-Commerce im Auto machen. Und so kann ich bei Audi dieses Feature on Demand mir zusätzliche Services während der Fahrt, wie so ein In-App-Purchase bei einer App auf dem iPhone kann ich halt sagen, jetzt möchte ich mehr PS haben, jetzt möchte ich irgendwie zusätzliche Entertainment-Infos haben, andere Sachen, das ist je nach Fahrzeugtyp unterschiedlich. Und das möchte ich aber alles auf der gleichen Plattform umsetzen und nicht irgendwie mir parallel die Silos ausbauen. Und diese Art der Flexibilität ist das, was da halt wichtig ist.
Und wie, jetzt ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, aber bitte ein paar Details, wie habt ihr das oder wie löst man das technisch? Wie schafft man diese Flexibilität?
Es war die Fragestellung, vor der wir 2010 da halt standen, es waren eigentlich 3 Sachen, die wir aufgeschrieben haben als Dreieck. Das eine war, dass wir gesagt haben, wir möchten eine Technologie haben, die wirklich echt in der Cloud ist und nicht etwas, was außerhalb der Cloud geboren wurde und dann auf die Cloud gesetzt, weil wir gesagt haben, dadurch können wir die Vorteile, wenn es um Skalierbarkeit und Effizienz, die den Kunden wichtig sind, könnten wir die einfach nicht entsprechend liefern. Der zweite Punkt war, dass wir gesagt haben, Unternehmen müssen es einfacher haben, in Zukunft auf diesen Plattformen zu entwickeln. Und in der Vergangenheit war es immer so, es gab eine Java-Plattform, es gab die PHP-Plattformen. Jede war irgendwie spezifisch in ihrer Sprache und vor allem sehr, sehr aufwendig zu lernen. Ja, vermeide da jetzt Name-Dropping, aber hat ein Kunde jetzt Plattform XY eingesetzt, dann war es eigentlich unmöglich, XY-Entwickler zu finden. Ja, und die eigenen Entwickler oder die der Agenturen und Partner da drauf onzuboarden, hat im Durchschnitt 9 Monate gedauert. So, und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich, dass mit jeder Programmiersprache gearbeitet werden kann und dass das Onboarding deutlich unter einer Woche braucht, dass eigentlich jeder nach einem Tag, jede Entwicklerin, da schnell in die Themen halt reinkommt. Und der dritte Punkt war, so gesagt, wo wollen eigentlich die Unternehmen hin? Die brauchen mehr Flexibilität und der Handel wird in der Zukunft überall stattfinden. So, und wie löse ich das Ganze? Indem wir gesagt haben, lass uns mal nicht vom Frontend her denken, nämlich dem Webshop und dort die Funktionalitäten versuchen unterzubringen, sondern lass uns alles als sogenannte APIs zur Verfügung stellen. Also als
Schnittstellen.
Genau, Schnittstellen, die aber über das Web zur Verfügung gestellt werden. Das ist auch eine ganz neue Idee gewesen. Selbst 2010 gab es schon APIs, aber diese APIs wurden immer nur für den Datenaustausch gebraucht, um zwischen zwei Systemen irgendwo zu synchronisieren. Und das hatte den Nachteil, beziehungsweise erforderte nicht, dass diese APIs unbedingt sehr, sehr schnell sind. Weil wenn ich jetzt irgendwie Produktdaten importiere, dann reicht es ja, wenn die API sich auch nach 1-2 Sekunden zurückmeldet. Und wir haben gesagt, naja, wenn diese API aber die Lego-Bausteine werden, mit denen dann in Echtzeit
die müssen Kunden die mit Nanosekunden reagieren.
Dann müssen die in Nanosekunden reagieren, ja, und das auch unter höchster Last. Ja, und das dann gleichzeitig für Unternehmen, die zum Teil Millionen von Produkte da drin unterbringen, die Millionen von Kunden haben und sehr komplizierte Berechnungen. So, und das war dann.
Ihr habt das Backend gebaut, ja. APIs nach draußen freigeschaltet und jeder kann auf diesen APIs im Prinzip treiben, was er möchte, kann sich sein eigenes Frontend bauen. Theoretisch.
Genau, das war 2013, genau so ist es. Jeder kann sich sein eigenes Frontend bauen, mit jeder Programmiersprache. Jeder hat da komplett Flexibilität. Wir dachten auch, Mensch, das ist total super, weil jetzt befreien wir alle von diesem strengen Korsett der bisherigen Plattform und jeder hat endlich die Freiheiten, über die viele einige Jahre gemeckert hatten. Das war dann 2013 tatsächlich sehr früh, weil als wir dann als wir dann rausgegangen sind und die ersten Kunden hatten, dann meinten die, Mensch, das ist ja total super, jetzt können wir endlich machen, was wir immer wollten. Aber was sollen wir denn bauen? Und haben gesagt, okay, das damit haben wir nicht so ganz gerechnet, weil wir eigentlich nicht in die strategische Beratung reingehen wollten und das dann auch nicht gemacht hatten. Aber wir dann gesehen haben, okay, hier ist noch einiges an Education sozusagen halt notwendig und einiges auch noch, was wir dann obendrauf machen mussten. Wir haben dann sogenannte SDKs gemacht, also Development Kits. Genau, ja. Für verschiedene Programmiersprachen, damit es die Unternehmen dann in ihren Spezifika einfacher haben, ob die jetzt mit Java arbeiten, mit JavaScript, PHP, .NET und so weiter. So fing das halt an. Und haben wir dann auch angefangen, Open-Source-basiert Frontend-Komponenten und so weiter zur Verfügung zu stellen, um einfach die Schritte halt einfacher zu machen. Aber so war es die ersten Jahre dann.
Habe ich verstanden. Dirk, lass uns unsere verbleibende Zeit, ich finde das hochspannend, bitte über das Metaverse sprechen. Ich glaube, es verdient, dass man es ernster nimmt. Freunde von mir waren gerade auf der South by Southwest, Metaverse, großes Thema. Es ist nicht nur Spooky Vision, sondern es hat was ganz Ernsthaftes. Und du hast gerade darüber gesprochen, wie die Anwendungsfälle eigentlich sich sehr stark ausgedehnt haben in der Purchase im Auto vor 10 Jahren gar nicht vorstellbar. Jetzt das Metaverse. Ich habe gerade mit Autoentwicklern gesprochen, die an Autos arbeiten, die 2027/2028 rauskommen, autonom gelenkt werden. Ich steige dort morgens ein und befinde mich plötzlich auf einem provinzialischen Obst- und Gemüsemarkt, wähle Früchte aus, lege sie in meinen Korb, teilweise sogar mit haptischem Widerstand, weil so kleine Luftdüsen mir Widerstand für die Hände liefern, sodass ich wirklich glaube, die Orange zu berühren. Und es ist ein schönes Erlebnis, so am frühen Morgen, während es draußen in Regensburg regnet. Am Abend von der Arbeit nach Hause fahre ich dann am Darkstore von Edeka dabei oder Rewe und die laden mir dann sozusagen die Einkäufe vom Morgen ein. Also Verschmelzung der physischen Wirklichkeit, der Kohlenstoffwelt mit der digitalen Wirklichkeit, der virtuellen Welt. Siehst du das ähnlich? Ist das der nächste große Schritt in den nächsten 10 Jahren?
Ich bin ja, da kommt man immer ein bisschen in diese 80s Cyberfilme-Romantik so ein bisschen rein. Ich glaube, zum Teil wird einiges so sein. Ich bin selber persönlich mit dem Metaverse noch skeptisch aufgrund der großen Akzeptanz. Ich glaube, dass es für viele Bereiche und Anwendungsfälle sehr, sehr spannend ist, auch gerade was du geschildert hast, irgendwie mit neuen Produkte kennenzulernen, auszuprobieren, dort Spiele zu spielen und so weiter. Ob es jetzt das Metaverse ist, ja oder nein, ich glaube, das wird die Zeit zeigen. Generell wird die digitale Welt und die physische Welt sicherlich mehr miteinander verschmelzen. Wir haben andere Themen, das du jetzt noch nicht erwähnt. Die Frage ist, glaube ich, seit 5 Jahren, wann bringt Apple endlich eine Augmented Reality Brille, die auch den Namen verdient, nachdem die Google Glass und viele andere Sachen da ja nicht so richtig das in den breiten Markt geschafft haben. Früher oder später werden diese Technologien kommen, die werden dann auch einen entsprechenden Mehrwert bilden, aber auch sicherlich zu einer großen gesellschaftlichen Herausforderung weiter halt kommen, zusätzlich zu denen, die wir sicherlich in den letzten Jahren da halt schon hatten. Auf online bezogen, um da mal irgendwie wieder die Brücke zu schlagen, glaube ich schon, dass viele Sachen deutlich automatisierter werden, deutlich einfacher werden. Man muss aber natürlich unterscheiden zwischen den Produktgruppen. Das, was du gerade meintest, ich fahre dann irgendwie mit meinem selbstfahrenden elektrischen Auto irgendwie da noch vorbei und aus dem Edeka Dark Store werden mir irgendwie Sachen da reingeliefert. Das wird sicherlich so sein. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass der wöchentliche Familien-Supermarkteinkauf für eine größere Familie jetzt das aufregendste Ereignis unter der Woche ist oder irgendwie halt sein sollten. Ich glaube, da wird schon die Convenience am Ende halt siegen und bei anderen Sachen wird es eher die Experience sein. Und ob das dann das Metaverse ist, wo ich mich dann mit irgendwie coolen neuen Sachen auseinandersetze oder ob ich tatsächlich irgendwo in den Innenstädten in einen kleinen Store reingehe, der aber kein Selbstabhollager ist, sondern tatsächlich irgendwie eine coole Welt, wo ich Sachen ausprobieren kann, digital und analog. Ich glaube, dass es eher dahin gehen wird. Aber genau diese
Fallunterscheidung, die du gerade erwähnt hattest, Convenience versus Experience, ist eine wichtige Fallunterscheidung. In der Automobilindustrie beobachten wir gerade, dass Autofahren, ja, was bisher als Oberbegriff galt, aufgeteilt wird in Lenken und Fahren. Das ist ein ganz großer Unterschied. Die Autoindustrie hat über Jahrzehnte gedacht, Autofahren würde immer unter allen Bedingungen so viel Spaß machen, dass jeder selber lenken möchte. Aber das macht Spaß an einem Sonntagmorgen auf der Bergstraße.
Ja, Donnersberger Brücke heute Morgen hat keinen Spaß
gemacht. Richtig, genau. Und Elon Musk ist der Erste gewesen, der über den Unterschied der Verben Lenken und Fahren nachgedacht hat. Ja, ja. 10 Jahre, bevor die Autoindustrie sich dieses Gedankens angeschlossen hat. Und wenn du jetzt gerade diese Unterscheidung machst zwischen Experience und Convenience, ist das eine Fallunterscheidung, genau wie Elon Musk sie bei der Autoindustrie gemacht hat. Und die wird enorme industrielle Auswirkungen haben. Experience und Convenience sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, die heute nur unter dem Druck der Wirklichkeit zusammengedrückt werden im Besuch beim Rewe Miniladen um die Ecke. Das ist weder Experience noch Convenience, aber dafür liegt es nah und ist praktisch. Und da wird eine Fallunterscheidung eintreten und Software wird das unterstützen müssen.
Ja, ich glaube, dass wir eine riesige Transformation sehen werden, die nächsten 10, 15 Jahre durch alle Industrien hinweg. Automotive ist ja schon mittendrin. Viele andere Modelle sind irgendwie in der Erprobungsphase und noch sehr, sehr früh dran. Und klar, jetzt warst du irgendwie da in Austin und hast da viel gesehen. Ich bin nächste Woche nach 2 Jahren oder mehr als 2 Jahren mal wieder in San Francisco und bin da auch schon gespannt auf einige Themen, weil man da immer das Gefühl hat, dass man so 3, 4 Jahre ein bisschen in eine mögliche Zukunft irgendwo halt schauen kann von Varianten. Ich sehe das Ganze aber als große Chance. Und natürlich sind diese Veränderungen immer auf individueller Ebene menschlich mit Herausforderungen verbunden. Ich glaube aber, dass die Chance sehr, sehr groß ist, auch in der Kombination mit der Energiewende, die vor uns steht, dass man einfach gestalten kann. Ich finde es immer gut, wenn man irgendwas gestalten kann und ein Teil von etwas ist und man jetzt gar nicht in die Passivität irgendwo getrieben ist und sich das Ganze anschauen muss.
Dirk, ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich fürs Dabeisein, für die Offenheit und aber auch für die technischen Erklärungen. Ich glaube, die waren ganz wichtig für die Zuhörerinnen und die Zuhörer. Dirk Hörig war das von Commerce Tools. Danke fürs Mitmachen.
Vielen lieben Dank, Christoph.
Das war der High Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.kese@high.co. Und zum Abschluss noch eine Einladung. Haben Sie Lust, Teil unserer Mission zu werden? Wir wachsen kräftig und suchen daher Verstärkung für unsere Consulting-Teams auf allen Ebenen, von Praktikanten und Praktikantinnen bis hin zu Teamleads. Mehr finden Sie dazu auf unserer Karriereseite unter hy.co/career. hy.co/career.